From the conference center
aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 183. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Es sind Mitglieder und Amtsträger der Kirche aus allen Teilen der Welt erschienen, um Rat und Weisung von ihren Führern zu erhalten. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie willkommen zur ersten Versammlung der 183. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Und begrüßen Sie ganz herzlich als Mitglieder und Freunde hier im Konferenzzentrum und in aller Welt, wo auch immer Sie sich befinden. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen auch alle Generalautoritäten und die führenden Amtsträger, die im Laufe der Konferenz zugegen sind. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy mit Richard Elliott und Andrew Unsworth an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied »Herr, unser Erlöser« eröffnet und singt jetzt für uns in Hymns of Praise. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Randall K. Bennett von den 70ern.
Thank you.
Unser lieber Vater im Himmel, wir sind von Herzen dankbar, dass wir die Gelegenheit haben, in aller Welt uns zu versammeln für eine weitere Generalkonferenz der Kirche. Wir sind dankbar, Vater, für den Plan des Glücklichseins, für das Sühnopfer deines lieben Sohnes Jesus Christus. Wir sind dankbar, Vater, für das Evangelium und die Wiederherstellung des Evangeliums in diesen letzten Tagen. Wir sind dankbar für unseren liebenden Propheten, Präsident Thomas S. Monson. Und wir bitten dich, ihn zu segnen und ihm zu helfen. Wir haben ihn lieb und auch seine Ratgeber und alle Mitglieder des Kollegiums der 12 Apostel. Mögest du sie segnen. Bitte hilf uns, ihrem prophetischen Rat zu folgen. Bitte segne diejenigen, die zu uns sprechen und die bei dieser Konferenz mitwirken. Und wir bitten dich, dass du auch jeden von uns segnest, dass wir unsere Gedanken und unser Herz öffnen und das anwenden, was wir hören und das werden, was du von uns möchtest. Darum bitten wir dich voller Demut im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
It will now be our privilege to hear.
Wir haben nun die Ehre, von unserem Propheten, Präsident Thomas S. Monson, zu hören. Nach seinen Worten singt der Chor, Sehet ihr Völker. Anschließend hören wir von Präsident Boyd K. Packer, dem Präsidenten des Kollegiums der 12 Apostel. Danach spricht Bischof Dean M. Davis, zweiter Ratgeber in der präsidierenden Bischofschaft, zu uns. Schwester Elaine S. Dalton, die Präsidentin der jungen Damen, wird im Anschluss daran zu uns sprechen.
My beloved brothers and sisters.
Meine lieben Brüder und Schwestern, ich freue mich sehr, Sie zur 183. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche zu begrüßen. Während der 6 Monate seit unserer letzten Zusammenkunft hatte ich Gelegenheit, ein wenig zu reisen und mit einigen von Ihnen in Ihrer Heimat zusammenzukommen. Nach der Generalkonferenz im Oktober bin ich nach Deutschland geflogen, wo ich mit unseren Mitgliedern an verschiedenen Orten, auch in Teilen Österreichs, zusammentreffen konnte. Ende Oktober habe ich den Calgary Alberta Tempel in Kanada geweiht. Unterstützt wurde ich dabei von Elder M. Russell Ballard und seiner Frau, Elder Craig C. Christensen und seiner Frau, sowie von Elder William R. Walker und seiner Frau. Im November habe ich den Boise, Idaho Tempel erneut geweiht. Mich dorthin begleitet und an der Weihung mitgewirkt haben Elder David A. Bettner und seine Frau, Elder Craig C. Christensen und seine Frau, sowie Elder William R. Walker und seine Frau. Die kulturellen Feiern, die in Verbindung mit diesen beiden Tempelweihungen stattfanden, waren herausragend. An der Feier in Calgary habe ich nicht persönlich teilgenommen, da sie auf den 85. Geburtstag meiner Frau fiel. Ich hatte das Gefühl, ich solle bei ihr sein. Ich konnte jedoch mit ihr gemeinsam die Feier per Bildübertragung in unserem Wohnzimmer verfolgen. Am nächsten Morgen flog ich dann zur Weihung nach Calgary. In Boise wirkten über 9000 Jugendliche aus dem Tempeldistrikt an der kulturellen Feier mit. Es waren so viele junge Leute beteiligt, dass die Sporthalle, in der sie auftraten, nicht genug Platz für die Angehörigen bot. Erst letzten Monat sind Präsident Dieter F. Uchtdorf mit seiner Frau, Elder Jeffrey R. Holland und seine Frau, sowie Elder Gregory A. Schweitzer und seine Frau nach Tegucigalpa in Honduras geflogen, um unseren neu fertiggestellten Tempel dort zu weihen. Am Abend vor der Weihung fand ein herrliches Festprogramm mit den Jugendlichen statt. Es gibt noch weitere Tempel, die angekündigt wurden und die sich in einer der verschiedenen Vorbereitungsphasen oder bereits im Bau befinden. Ich freue mich, Ihnen heute Morgen 2 weitere Tempel ankündigen zu dürfen, die in den kommenden Monaten und Jahren an folgenden Standorten errichtet werden. Cedar City in Utah und in Rio de Janeiro in Brasilien. Brüder und Schwestern, der Tempelbau geht unvermindert weiter. Wie Sie wissen, habe ich bei der Herbstgeneralkonferenz Änderungen an den Altersgrenzen, ab denen junge Männer und Frauen eine Vollzeitmission erfüllen können, bekannt gegeben. Junge Männer können nun ab 18, junge Frauen ab 19 auf Missionen gehen. Die Resonanz unter den jungen Leuten war bemerkenswert und inspirierend. Zum 4. April, also vor 2 Tagen, hatten wir 65.634 Vollzeitmissionare im Einsatz sowie über 20.000 weitere, die ihre Berufung erhalten haben, aber noch nicht in die Missionarsschule eingetreten sind. Über 6.000 weitere haben das Interview mit Bischof oder Pfarrpräsident vor sich. Um dem Zuwachs an Missionaren gerecht zu werden, mussten wir 58 neue Missionen gründen. Damit wir dieses Heer an Missionaren beibehalten können und weil viele unserer Missionare aus einfachen Verhältnissen stammen, bitten wir Sie, soweit Sie dazu in der Lage sind, großzügig in den allgemeinen Missionsfonds der Kirche einzuzahlen. Brüder und Schwestern, heute und morgen werden wir inspirierte Botschaften hören. Diejenigen, die zu uns sprechen werden, haben sich gebeterfüllt bemüht, in Erfahrung zu bringen, was der Herr uns zu dieser Zeit sagen möchte. Ich empfehle Ihnen nachdrücklich, die Botschaften, die wir hören werden, sehr aufmerksam zu verfolgen. Mögen wir dies tun. Darum bete ich. Im Namen Jesu Christi, des Herrn. Amen. Shout the refrain, truth is restored.
Im Jahr 1992 war ich 9 Jahre Assistent der 12 Apostel und 22 Jahre Mitglied der 12 Apostel gewesen und ich wurde 68. Damals fühlte ich mich zu einem Gedicht inspiriert, das ich unvollendetes Werk nannte. Der erste Teil dieses Werkes lautet: Kürzlich fand ich keinen Schlaf, trotz aller Müdigkeit. Mich triebte ein Gedanke um von großer Wichtigkeit. Ich sann über mein Leben nach und plötzlich war mir klar, in meiner Jugend war ich nun mal keine 68 Jahre. Kein Hinken damals und kein Schmerz in Schulter oder Bein. Ich las einen Satz nur 2-mal durch und prägte ihn mir ein. Die Arbeit ging mir von der Hand, den lieben langen Tag. Ich schaffte ohne jede Mühe, was ich nicht mehr vermag. Könnte ich die Zeit jetzt rückwärts drehen, gäb man die Wahl mir heut, dem Alter Jugend vorzuziehen, ich hätte es schnell bereut. Der Jugend traure ich nicht nach, zu hoch wär mir der Preis. Kehrt ich zurück, verlöre ich doch all das, was ich jetzt weiß. 10 Jahre später beschloss ich, dem Gedicht ein paar Zeilen hinzuzufügen. 10 Jahre sind verflogen und mancher Schmerz dazu. Die Hüfte ist jetzt aus Metall, das Humpeln hat nun Ruhe. Und auch den Nacken hält Metall. Eine tolle Konstruktion. Von Polio keine Spur und ich gehöre zur halsstarrigen Generation. Die Spuren des Alters sind zu sehen. Es nagt der Zahn der Zeit. Das Einzige, was stets stärker wird, ist die Vergesslichkeit. Du fragst mich, ob ich dich erkenne? Na klar, siehst aus wie immer. Nur gräm dich nicht, wenn ich dir sag, den Namen weiß ich nimmer. Es stimmt, ich habe viel gelernt, was ich nie wissen wollt. Das Alter bringt Erkenntnis, die den Geist läutert wie Gold. Von allem, was mir je gewährt, was ist der größte Segen? Die Frau, die stets an meiner Seite, mein Trost auf allen Wegen. Die Kinder haben lange schon ihr eigenes Nest gebaut. Haben gar Enkel, wie schnell das geht, viel schneller, als man glaubt. Ich bleib dabei, ich wollte nicht noch einmal jünger sein. Wir sollen ja reifen und begreifen die Wahrheit klar und rein. Du fragst, was bringt die Zukunft? Was wird mir widerfahren? Wir gehen weiter, klagen nicht. Frag mich mit 88 Jahren. Letztes Jahr habe ich diese Zeilen hinzugefügt. Du siehst, jetzt bin ich 88. Die Zeit vergeht so schnell. Ich lief, ich hinkte, nahm den Stock und nun das Fragestell. Ein Schläfchen mache ich ab und an, dem Körper vieles fehlt. Doch Kraft im Priestertum, sie bleibt, der Geist, er wird gestählt. Millionen Meilen reiste ich in Länder nah und fern. Dank Satellit bin ich noch heut in aller Welt zu hören. Eins weiß ich nun mit Sicherheit. Ich kenn und lieb den Herrn. Wie einst die Alten bezeug ich ihn, verkünde seine Lehren. Die Pein, die er gelitten hat, zu erfassen fällt mir schwer. Ich weiß, für uns hat er es getan. Unser bester Freund ist er. Ich weiß, der Herr wird wiederkehren mit Macht und Herrlichkeit. Ich weiß, ich werde ihn wiedersehen, wenn vorüber meine Zeit. Zu seinen Füßen werd ich knien, verspüren seinen Geist. Werd mit bebender Stimme flüstern, mein Herr, mein Gott, ich weiß. Und ich weiß es wirklich. Von den Fenstern an der Rückseite unseres Hauses aus sieht man einen kleinen Blumengarten und den Waldsaum entlang eines kleinen Baches. Eine Mauer des Hauses grenzt an den Garten und ist dick mit Efeu überwuchert. Seit vielen Jahren dient der Efeu einigen Hausgimpeln als Nistplatz. Zwischen den Efeuranken sind die Nester vor Füchsen, Waschbären und Katzen geschützt, die nachts umherstreifen. Eines Tages herrschte plötzlich großer Aufruhr im Efeu. Verzweifelte Angststreie ließen 8 oder 10 Gimpel aus den umliegenden Wäldern in die Warnrufe einstimmen. Schon bald entdeckte ich die Ursache des Aufruhrs. Eine Schlange war ein Stück weit aus dem Efeu herausgeglitten und hing lange genug vor dem Fenster, dass ich sie herausziehen konnte. In der Mitte hatte die Schlange 2 Ausbuchtungen. Ein klarer Beweis, der sie überführte, 2 kleine Vögel aus dem Nest geraubt zu haben. In den 50 Jahren, die wir in diesem Haus wohnten, hatten wir so etwas noch nie erlebt. Es war wohl ein einmaliges Ereignis. Dachten wir zumindest. Ein paar Tage später kam es wieder zu einem Aufruhr. Dieses Mal in den Efeuranken, die den Hundezwinger bedecken. Wir hörten die gleichen Schreie und wieder kamen Gimpel aus der Nachbarschaft herzu. Wir wussten, was das für ein Räuber war. Ein Enkelsohn kletterte am Zwinger hoch und zog wieder eine Schlange heraus. Sie hatte noch den Muttervogel im Maul, den sie im Nest erwischt und getötet hatte. Ich fragte mich, was ist hier los? Eine Invasion von Schlangen im Garten von Eden? Ich musste an die Warnungen der Propheten denken. Wir werden nicht immer vor dem Einfluss des Satans sicher sein. Nicht einmal bei uns zu Hause. Wir müssen unsere Kinder schützen. Wir leben in einer sehr gefährlichen Welt, die alles, was geistig ist, bedroht. Die Familie, die Grundeinheit in Zeit und Ewigkeit, wird von sichtbaren und unsichtbaren Mächten angegriffen. Der Widersacher streift umher. Seine Absicht ist es, Verletzungen zuzufügen. Wenn er die Familie schwächen und zerstören kann, hat er sein Ziel erreicht. Die Heiligen der letzten Tage wissen, wie unendlich wichtig die Familie ist und bemühen sich, so zu leben, dass sich der Widersacher nicht einschleichen kann. Sicherheit und Schutz für uns und unsere Kinder finden wir, indem wir die Bündnisse halten, die wir geschlossen haben, und gehorsam das Alltägliche tun, was von einem Jünger Christi erwartet wird. Jesaja sagt, das Werk der Gerechtigkeit wird der Friede sein, der Ertrag der Gerechtigkeit sind Ruhe und Sicherheit für immer. Dieser Friede wird auch in den Offenbarungen verheißen, in denen der Herr verkündet, wenn ihr bereit seid, werdet ihr euch nicht fürchten. Die überlegene Macht des Priestertums wurde gegeben, um das Zuhause und alle, die darin leben, zu schützen. Der Vater hat die Vollmacht und die Verantwortung, seine Kinder das Evangelium zu lehren, sie zu segnen und dafür zu sorgen, dass sie die heiligen Handlungen des Evangeliums sowie jeglichen sonstigen Schutz durch das Priestertum erhalten, den sie benötigen. Er soll seine Frau lieben und ehren und ihr treu sein, damit seine Liebe für die Kinder sichtbar ist. Ich habe erkannt, dass Glaube eine echte Macht ist, nicht nur eine Ansicht oder ein Bekenntnis. Es gibt kaum etwas Machtvolleres als die gläubigen Gebete einer rechtschaffenen Mutter. Befassen Sie sich selbst mit der Gabe des Heiligen Geistes und dem Sühnopfer Jesu Christi und sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber. Aus ewiger Sicht leisten Sie keine wichtigere Arbeit als das, was Sie zu Hause für die Familie tun. Wir wissen, dass wir Geistkinder himmlischer Eltern sind. Wir sind hier auf der Erde, um einen sterblichen Körper zu erhalten und geprüft zu werden. Wir, die wir einen sterblichen Körper haben, besitzen Macht über die Wesen, die keinen haben. Wir können uns in allem frei entscheiden und uns aussuchen, wie wir uns verhalten wollen. Aber die Folgen können wir nicht bestimmen. Die Folgen ergeben sich einfach. Die Entscheidungsfreiheit wird in den Heiligen Schriften auch als sittliche Selbstständigkeit bezeichnet, was bedeutet, dass wir zwischen Gut und Böse wählen können. Der Widersacher will uns dazu verleiten, unsere Entscheidungsfreiheit zu missbrauchen. In der Schrift erfahren wir, dass jedermann in der Lehre und dem Grundsätzlichen, was die Zukunft betrifft, gemäß der sittlichen Selbstständigkeit handeln kann, die ich ihm gegeben habe, damit jedermann am Tag des Gerichts für seine Sünden selbst verantwortlich sei. Alma erklärt, dass der Herr nicht mit dem geringsten Maß von Billigung auf Sünde blicken kann. Um das zu verstehen, müssen wir die Sünde vom Sünder trennen. Als man beispielsweise eine Frau vor den Heiland brachte, die beim Ehebruch ertappt worden war und somit offenbar schuldig, wies er die Anklage mit wenigen Worten ab. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. In diesem Geiste hat er gedient. Toleranz ist eine Tugend, aber wie alle Tugenden kann sie zum Laster werden, wenn man es damit übertreibt. Wir müssen uns vor der Toleranzfalle hüten, damit wir uns nicht darin verfangen. Die Freizügigkeit, die durch die Schwächung der Landesgesetze mit dem Ziel, unsittliches Verhalten zu legalisieren, gefördert wird, mildert nicht die ernsten Folgen geistiger Natur, die sich aus Verstößen gegen Gottes Gesetz der Keuschheit ergeben. Alle Menschen werden mit dem Licht Christi geboren, ein lenkender Einfluss, der jedem erkennen hilft, was richtig und was falsch ist. Was wir aus dieser Gabe machen und inwieweit wir auf diese innere Stimme hören, die uns zu rechtschaffenem Verhalten anregt, gehört zur Prüfung des Erdenlebens. Denn siehe, jedem Menschen ist der Geist Christi gegeben, damit er Gut von Böse unterscheiden könne. Darum zeige ich euch den Weg zu urteilen. Denn alles, was einlädt, Gutes zu tun und dazu bewegt, dass man an Christus glaubt, geht von der Macht und Gabe Christi aus. Darum könnt ihr mit vollkommenem Wissen wissen, dass es von Gott ist. Jeder von uns muss dafür sorgen, dass er für Inspiration und die Eingebungen des Heiligen Geistes empfänglich bleibt. Der Herr kann veranlassen, dass reine Intelligenz in unseren Verstand einströmt, wodurch er uns anregen, leiten, lehren oder warnen will. Jeder Sohn und jede Tochter Gottes können das, was sie wissen müssen, augenblicklich wissen. Lernen Sie, Inspiration und Offenbarung zu empfangen und entsprechend zu handeln. Von allem, was ich gelesen, gelehrt und gelernt habe, ist die kostbarste und heiligste Wahrheit, die ich verkünden kann, mein besonderes Zeugnis vom Erlöser Jesus Christus. Er lebt. Ich weiß, dass er lebt. Ich bin sein Zeuge. Von ihm kann ich Zeugnis geben und tue es auch. Er ist unser Erretter, unser Erlöser. Das weiß ich mit Bestimmtheit. Davon gebe ich Zeugnis. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Als ich am 17. Oktober 1989 von der Arbeit nach Hause fuhr, kam ich an die Ampel an der Kreuzung Market und Beale Street in San Francisco in Kalifornien. In diesem Moment bemerkte ich ein Rütteln am Auto und dachte, ich habe wohl einen platten Reifen. Als das Rütteln nicht aufhörte, fiel mir auf, dass ganz nah neben mir ein Bus stand. Und ich dachte, der hat mich gerade gerammt. Doch das Rütteln nahm immer mehr zu, sodass ich dachte, ich habe wohl 4 platte Reifen. Aber es waren keine platten Reifen oder der Bus, es war ein gewaltiges Erdbeben. Als ich an der roten Ampel anhielt, kräuselte sich das Straßenpflaster der Market Street hinunter wie Meereswellen. Vor mir schwankte ein großes Bürogebäude von einer Seite zur anderen und von einem älteren Gebäude links von mir fielen allmählich Ziegelsteine herunter, während die Erde weiter bebte. Das Erdbeben von Loma Prieta traf die Bucht von San Francisco an jedem Tag um 17.04 Uhr und machte über 12.000 Menschen obdachlos. Es verursachte erhebliche Schäden im Großraum San Francisco, und zwar vor allem dort, wo der Boden in San Francisco und Oakland instabil war. Der Yachthafen in San Francisco war mit einer Mischung aus Sand, Erde, Bruchsteinen und anderen Materialien, die einen hohen Prozentsatz an Grundwasser enthielten, aufgeschüttet worden. Das Füllmaterial bestand zum Teil aus Bruchgestein, das man nach dem Erdbeben von San Francisco 1906 in die Bucht gekippt hatte. Um 1915 herum wurden auf dem aufgeschütteten Land Wohngebäude errichtet. Bei dem Erdbeben 89 verwandelte sich der unbefestigte, mit Wasser durchtränkte Schlamm mit den Sand und Bauschutt in eine beinahe flüssige Masse, die den Einschluss der Gebäude verursachte. Die Gebäude waren einfach nicht auf einer sicheren Grundlage gebaut. Das Erdbeben von San Francisco beeinflusste das Leben vieler, meines eingeschlossen. Als ich über die Ereignisse dieses Tages nachdachte, wurde mir noch einmal in den Geist und Seele bestätigt, dass wir auf einer sicheren Grundlage bauen müssen, wenn wir den Gewittern, Erdbeben und Unglücksfällen des Lebens standhalten wollen. Der nephitische Prophet Helaman machte unmissverständlich klar, wie wichtig es ist, dass wir unser Leben auf einer sicheren Grundlage bauen, nämlich Jesus Christus. Und nun, meine Söhne, denkt daran, dass es auf dem Fels unseres Erlösers ist, und das ist Christus, der Sohn Gottes, dass ihr eure Grundlage bauen müsst, damit, wenn der Teufel seine mächtigen Winde aussenden wird, ja, seine Pfeile im Wirbelsturm, ja, wenn all sein Hagel und sein mächtiger Sturm an euch rütteln, dies keine Macht über euch haben wird, euch in den Abgrund des Elends und des endlosen Wehes hinabzuziehen, und zwar wegen des Felsens, auf den ihr gebaut seid, der eine sichere Grundlage ist, und wenn die Menschen auf dieser Grundlage bauen, können sie nicht fallen. Wenn heute ein Tempel geplant wird, achtet man sorgsam auf die Gestaltung, die Technik und das verwendete Baumaterial. Der Boden und die geologische Beschaffenheit des Geländes, auf dem der Tempel gebaut werden soll, werden gründlich geprüft. Auswertungen der Windverhältnisse, Niederschlagsmengen und Witterungsveränderungen in dem Gebiet werden berücksichtigt, damit der fertige Tempel nicht nur Stürmen und dem örtlichen Klima standhält, sondern so gebaut und ausgerichtet wird, dass er auch unerwarteten Erdbeben, Wirbelstürmen, Überschwemmungen und anderen eventuellen Naturkatastrophen trotzt. In vielen Tempeln werden Beton- und Stahlträger tief in den Boden getrieben, um das Fundament des Tempels zu verankern. Wie die Designer und Bauherren unserer Zeit halten auch unser liebevoller und gütiger Vater im Himmel und sein Sohn Pläne, Werkzeuge und andere Mittel zum Gebrauch bereit, mit denen wir unser Leben sicher und unerschütterlich aufbauen und gestalten können. Dieser Plan ist der Erlösungsplan, der große Plan des Glücklichseins. Aus dem Plan ergeben sich für uns ein klares Bild und Verständnis vom Anfang und vom Ende und von den unerlässlichen Schritten, einschließlich der heiligen Handlung, die ein jedes Kind des Vaters unternehmen muss, um in seine Gegenwart zurückkehren und für immer mit ihm leben zu können. Glaube, Umkehr, Taufe, die Gabe des Heiligen Geistes und das Ausharren bis ans Ende sind Teile des Bauplans für unser Leben. Sie helfen uns, die passenden Bausteine zu schaffen, die unser Leben im Sühnopfer Christi verankern. Diese Steine bilden und prägen die Stützkonstruktion im Leben eines Menschen. So wie in einem Tempelplan genaue Vorgaben stehen, aus denen detailliert hervorgeht, wie die Grundbestandteile aussehen und eingebaut werden müssen, werden Beten, die heiligen Schriften lesen, vom Abendmahl nehmen und unerlässliche heilige Handlungen des Priestertums empfangen zu Vorgaben, die einem helfen, die Konstruktion des Lebens zu vervollständigen und zusammenzuhalten. Ausgewogenheit bei der Beachtung solcher Vorgaben ist entscheidend. Wenn man zum Beispiel Beton herstellen will, muss man genaue Mengen von Sand, Kies, Zement und Wasser vermischen, um die größtmögliche Festigkeit zu erreichen. Eine falsche Menge oder der Verzicht auf einen dieser Bestandteile würde den Beton schwach machen und er wäre nicht fähig, seine wichtige Funktion zu erfüllen. Wenn wir nicht gleichfalls für die richtige Ausgewogenheit im Leben sorgen, indem wir täglich unsere Gebete sprechen, uns an den Schriften weiden, uns wöchentlich stärken, indem wir vom Abendmahl nehmen, und häufig an heiligen Handlungen des Priestertums, wie zum Beispiel denen im Tempel teilnehmen, riskieren wir ebenfalls, dass unsere geistige Kraft strukturell geschwächt wird. Was die Notwendigkeit betrifft, den Charakter und die Seele ausgewogen und einheitlich zu entwickeln, drückte sich Paulus in einem Brief an die Epheser so aus. Durch Christus wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Das Gebet ist einer der grundlegendsten und wichtigsten Bausteine unseres Glaubens und Charakters. Durch das Gebet ist es uns möglich, Gott unsere Dankbarkeit, Liebe und Hingabe zum Ausdruck zu bringen. Durch das Gebet können wir unseren Willen dem Seinen unterwerfen und empfangen im Gegenzug die Kraft, unser Leben nach seinen Lehren auszurichten. Das Gebet ist die Straße, der wir folgen können, wenn wir seinen Einfluss, unsere Offenbarung in unserem Leben haben wollen. Alma sagte, berate dich mit dem Herrn in allem, was du tust. Und er wird dich zum Guten lenken. Ja, wenn du dich zur Nacht niederlegst, so lege dich nieder im Herrn, damit er in deinem Schlaf über dich wache. Und wenn du dich morgens erhebst, so lass dein Herz von Dank erfüllt sein gegen Gott. Und wenn du das alles tust, wirst du am letzten Tag emporgehoben werden. Gott, an unseren Gedanken, Gefühlen und Wünschen durch ein ernsthaftes und inniges Gebet teilhaben zu lassen, sollte für jeden von uns so wichtig und natürlich werden wie das Atmen und Essen. Täglich in den Schriften zu forschen, festigt ebenfalls unseren Glauben und Charakter. So wie wir Lebensmittel brauchen, um den physischen Körper zu ernähren, werden Geist und Seele wieder aufgefüllt und gestärkt, indem wir uns am Wort Christi weiden, wie es in den Schriften der Propheten steht. Nephi sagte, weidet euch an den Worten von Christus, denn siehe, die Worte von Christus werden euch alles sagen, was ihr tun sollt. Auch wenn es gut ist, die Heiligen Schriften zu lesen, so reicht Lesen allein doch nicht aus, um die Lehren des Heilands in ihrer ganzen Fülle und Tiefe zu erfassen. Wer die Worte Christi, wie sie in den Schriften stehen, erforscht, über sie nachdenkt und sie anwendet, erlangt Weisheit und Erkenntnis jenseits dessen, was der normale Mensch versteht. Er bezieht daraus die Entschlossenheit und die geistigen Reserven, die in jeder Lage das Beste zu tun. Einer der wichtigsten Schritte, die man vornehmen kann, um stärker zu werden und fest mit Christus als Fundament verbunden zu bleiben, besteht darin, jede Woche würdig vom Abendmahl zu nehmen. Das Abendmahl ist eine heilige Handlung, die es jedem Mitglied der Kirche ermöglicht, vorher über sein Leben nachzudenken und zu überlegen, von welchem Tun und Lassen es vielleicht umkehren muss, um dann vom Brot und Wasser zu nehmen, die als heilige Symbole an den Leib und das Blut Jesu Christi erinnern, zum Zeugnis seines Sühnopfers. Wenn wir das aufrichtig und voller Demut tun, erneuern wir ewige Bündnisse, werden wir gereinigt und geheiligt und empfangen die Verheißung, dass wir seinen Geist immer mit uns haben werden. Der Geist wirkt dabei wie eine Art Mörtel, wie ein Bindeglied, das nicht nur heiligt, sondern uns auch alles ins Gedächtnis ruft und immer wieder zu Jesus Christus Zeugnis gibt. Wer würdig vom Abendmahl nimmt, stärkt seine Bindung an den Fels, der das Fundament bildet, nämlich Jesus Christus. Während seines Wirkens auf Erden erklärte der Heiland liebevoll und in aller Klarheit, welche Lehren, Grundsätze und wichtigen Handlungen unser Leben bewahren und unseren Charakter stärken würden. Am Ende der Bergpredigt führte er aus, darum, wer diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem weisen Mann vergleichen, der sein Haus auf einem Felsen baute. Und der Regen fiel, und die Fluten kamen, und die Winde wehten und stießen an jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf einem Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleichen, der sein Haus auf dem Sand baute. Und der Regen fiel, und die Fluten kamen, und die Winde wehten und stießen an jenes Haus. Und es fiel, und groß war sein Fall. Brüder und Schwestern, niemand von uns würde wissentlich sein eigenes Haus, seinen Arbeitsplatz oder ein heiliges Gotteshaus auf Sand oder Schutt oder ohne einen richtigen Bauplan und ordentliches Material bauen. Nehmen wir die Einladung des Erretters ran und kommen wir zu ihm. Bauen wir unser Leben auf eine sichere und zuverlässige Grundlage. Ich bezeuge demütig, wenn wir unser Leben in Jesus Christus und seinem Sühnopfer verankern und gewissenhaft seinem Plan des Glücklichseins folgen, wozu das tägliche Gebet, tägliches Schriftstudium und die wöchentliche Teilnahme am Abendmahl gehören, werden wir gestärkt, machen wir echten Fortschritt und bekehren wir uns dauerhaft. Wir sind besser vorbereitet, den Stürmen und Unglücksfällen des Lebens zu trotzen. Wir erfahren die Freude und das Glück, die uns verheißen wurden, Und wir haben die Gewissheit, dass unser Leben auf eine sichere Grundlage gebaut worden ist. Eine Grundlage, die niemals fallen wird. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Jede Woche zitieren junge Damen auf der ganzen Welt den Leitgedanken der jungen Damen, in welcher Sprache ich diese Worte auch höre. Wir sind Töchter unseres himmlischen Vaters, der uns liebt und den wir lieben. Jedes Mal bestätigt der Geist meiner Seele, dass sie wahr sind. Das ist nicht nur eine Bestätigung unserer Identität, wer wir sind, sondern auch eine Bestätigung dafür, wem wir gehören. Wir sind Töchter eines erhöhten Wesens. In jedem Land und auf jedem Kontinent begegne ich selbstsicheren, wortgewandten jungen Damen, die von Licht erfüllt sind, durch harte Arbeit und Prüfung geläutert und die reinen und schlichten Glauben besitzen. Sie sind tugendhaft. Sie halten Bündnisse und treten damit allzeit und in allem und überall als Zeugen Gottes auf. Sie wissen, wer sie sind, und sie spielen eine bedeutende Rolle dabei, das Reich Gottes zu errichten. Während meiner Studentenzeit war ich Mitglied der International Folk Dancers, eines Folklore-Tanz-Ensembles der BYU. Eines Sommers genoss unsere Gruppe die besondere Ehre, die Mission in Europa zu bereisen. Dieser Sommer war für mich sehr schwierig, weil einige Monate zuvor mein Vater verstorben war. Als wir in Schottland waren, fühlte ich mich allein und Niedergeschlagenheit überkam mich. An diesem Abend traten wir in einem Gemeindehaus auf und gingen nach der Vorstellung zum Missionsheim direkt nebenan. Als ich den Weg zum Hauseingang emporging, fiel mein Blick auf einen Stein, der neben dem Tor in einem gut gepflegten Garten platziert war. Darauf stand die Inschrift: Was immer du tust, mach es gut. In dem Moment drangen mir diese Worte tief ins Herz und ich spürte, dass die Mächte des Himmels sich meiner annahmen und mir etwas mitteilten. Ich wusste, dass ein liebevoller himmlischer Vater mich kannte. Ich fühlte, dass ich nicht allein war. Ich stand dort im Garten und hatte Tränen in den Augen. Was immer du tust, mach es gut. Dieser einfache Spruch führte mir erneut vor Augen, dass der Vater im Himmel mich kannte und einen Plan für mein Leben hatte. Und der Geist, den ich dabei spürte, ließ mich erkennen, dass ich keine unwichtige Rolle darin spielte. Später erfuhr ich, dass dieser Spruch einst auch den Propheten David O'McKay motiviert hatte, als er als junger Missionar in Schottland diente. Er hatte ihn in einer bedrückenden Phase seiner Mission auf einem Stein an einer Häuserwand entdeckt und die Worte richteten ihn wieder auf. Als das Gebäude Jahre später abgerissen werden sollte, sorgte er dafür, dass der Stein angekauft und im Garten am Missionsheim aufgestellt wurde. Als Töchter Gottes sind wir alle einzigartig und unterscheiden uns hinsichtlich unserer Lebensumstände und Erfahrungen. Doch unsere Rolle ist wichtig, weil wir wichtig sind. Was wir täglich dazu beitragen, andere zu versorgen, etwas beizubringen und uns ihrer anzunehmen, mag mitunter banal, geringfügig, schwierig oder gar erniedrigend erscheint. Doch wenn wir an die erste Zeile des Wahlspruchs der jungen Damen denken, wir sind Töchter des himmlischen Vaters, der uns liebt, ändern sich unsere Beziehungen und unsere Einstellung völlig. Vor kurzem verstarb meine wunderbare Mutter mit 92 Jahren. Sie verließ dieses Erdenleben so, wie sie immer gelebt hatte, ganz still. Ihr Leben verlief nicht so, wie sie es geplant hatte. Ihr Ehemann verstarb mit 45 Jahren und ließ sie mit 3 Kindern zurück, meinen Brüdern und mir. Sie war 47 Jahre lang Witwe. Sie sorgte für den Unterhalt unserer Familie, indem sie tagsüber als Lehrerin arbeitete und abends Klavierunterricht gab. Sie kümmerte sich auch um ihren Vater, als dieser älter wurde. Er wohnte nebenan. Sie sorgte dafür, dass wir alle eine Ausbildung erhielten. Sie bestand darauf, dass wir eines Tages unseren Beitrag leisten könnten. Und sie beklagte sich nie. Sie hielt ihre Bündnisse und deswegen rief sie die Mächte des Himmels herab. Sie mögen unsere Familie segnen und Wunder wirken. Sie verließ sich auf die Macht des Gebets, das Priestertum und die Verheißung, die auf Bündnissen beruhen. Sie diente treu dem Herrn. Ihre unerschütterliche Hingabe gab uns Halt. Sie zitierte oft diese Schriftstelle: Ich, der Herr, bin verpflichtet, wenn ihr tut, was ich sage. Tut ihr aber nicht, was ich sage, so habt ihr keine Verheißung. Das war ihr Wahlspruch und sie wusste, dass er stimmt. Sie wusste, was es bedeutet, Bündnisse zu halten. Sie wurde von der Welt nie beachtet. Sie wollte das auch gar nicht. Sie wusste genau, wer sie war und wem sie gehörte. Eine Tochter Gottes. Man kann über unsere Mutter wahrhaftig sagen, dass sie ihre Rolle gut gefüllt hat. Über Frauen und Mütter hat Präsident Gordon B. Hinckley einmal gesagt, wir dürfen nie aus dem Auge verlieren, wie stark die Frau ist. Die Mutter ist es, die ganz unmittelbar Einfluss auf ihre Kinder ausübt. Sie ist es, die sie auf die Weise des Herrn hegt und großzieht. In erster Linie ist sie es, die Einfluss ausübt. Sie erschaffen Leben. Sie hegen die Kinder. Sie unterweisen die jungen Damen. Sie sind uns als Gefährtinnen unentbehrlich. Sie sind unsere Mitarbeiterinnen beim Aufbau des Gottesreichs. Wie großartig ist doch ihre Rolle, wie wunderbar, was sie leisten. Wie bringen eine Mutter und einen Vater ihre Tochter die erhabene und ewige Wahrheit nahe, dass wir Töchter Gottes sind? Wie helfen wir ihnen, aus der Welt herauszutreten und das Reich Gottes zu betreten? In einer Welt, die auf das sittliche Empfinden abstumpfend wirkt, brauchen junge Damen und Frauen und Männer, die allzeit und in allem und überall als Zeugen Gottes auftreten. Noch nie war das so wichtig wie heute. Junge Damen brauchen Mütter und Betreuerinnen, die vorbildlich darin sind, wie man als Frau tugendhaft lebt. Mütter, ihre Beziehung zu ihrer Tochter ist von höchster Bedeutung. Und ebenso wichtig ist ihr Beispiel. Die Art und Weise, wie sie ihrem Vater, seinem Priestertum und seiner gottgegebenen Aufgabe Liebe und Achtung entgegenbringen, wird sich in der Einstellung und dem Verhalten ihrer Tochter widerspiegeln, vielleicht sogar in verstärktem Maße. Worin besteht die Rolle, die wir alle gut erfüllen müssen? In der Proklamation heißt es, Gott hat es so vorgesehen, dass der Vater in Liebe und Rechtschaffenheit über die Familie präsidiert und dass er die Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass die Familie alles hat, was sie zum Leben und für ihren Schutz braucht. Die Mutter ist in erster Linie für das Umsorgen und die Erziehung der Kinder zuständig. Vater und Mutter müssen einander in diesen heiligen Aufgaben als gleichwertige Partner zur Seite stehen. Wir weisen Wahn darauf hin, dass jemand, der die Bündnisse der Keuschheit verletzt, der seinen Ehepartner oder seine Nachkommen misshandelt oder missbraucht oder seinen Familienverpflichtungen nicht nachkommt, eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen muss. Mormon beklagt in der dekadenten Gesellschaft seiner Zeit, dass die Frauen dessen beraubt wurden, was vor allem anderen höchst teuer und kostbar ist, nämlich ihrer Keuschheit und Tugend. Noch einmal rufe ich dazu auf, zur Tugend zurückzukehren. Tugendhaftigkeit ist die Kraft und Stärke der Töchter Gottes. Wie würde die Welt wohl aussehen, wenn Tugendhaftigkeit, also eine Denk- und Verhaltensweise, die auf hohen moralischen Grundsätzen beruht, in unserer Gesellschaft wieder den obersten Rang einnehme? Wenn Unsittlichkeit, Pornografie und Missbrauch zurückging, gäbe es dann vielleicht weniger gescheiterte Ehen, zerstörte Existenzen und gebrochene Herzen? Würden die Medien Gottes kostbare Töchter dann wohl erheben, anstatt sie zu verdinglichen und herabzuwürdigen? Wenn die gesamte Menschheit die Bedeutung der Aussage, wir sind Töchter des himmlischen Vaters, wirklich erfassen würde, wie würde man Frauen dann wohl betrachten und behandeln? Als vor etlichen Jahren dieses Konferenzzentrum erbaut wurde und kurz vor der Fertigstellung stand, betrat ich dieses heilige Gebäude mit Schutzhelm und Schutzbrille, weil ich den Teppichboden saugen wollte, den zu verlegen mein Mann half. Dort, wo sich jetzt das Podium befindet, schob damals ein Schaufelader Bauschutt zusammen. Das wirbelte viel Staub im Gebäude auf. Dieser setzte sich auf den neuen Teppichboden ab. Meine Aufgabe war es, Staub zu saugen, und so saugte und saugte und saugte ich. Nach 3 Tagen gab mein kleiner Staubsauger den Geist auf. Am Nachmittag vor der ersten Generalkonferenz in diesem schönen Gebäude rief mich mein Mann an. Er ging gerade daran, das letzte Stück Teppichboden zu verlegen, und zwar unter diesem historischen Rednerpult. Er fragte mich, welche Schriftstelle soll ich denn auf die Rückseite dieses Teppichstücks schreiben? Ich antwortete, Mosia 18, Vers 9, tretet allzeit und in allem und überall als Zeugen Gottes auf. In dieser Welt mit ihren außerordentlichen Herausforderungen ist es genau das, was die jungen Damen und alle Frauen dieser Kirche tun. Sie bewirken Gutes. Sie sind tugendhaft und vorbildlich, intelligent und fleißig. Sie verändern diese Welt, denn sie sind anders. Sie erfüllen ihre Rolle gut. Als ich vor Jahren diesen Teppichboden saugte und mich dabei bemühte, meine kleine Aufgabe gut zu erfüllen, ahnte ich noch nicht, dass ich eines Tages hier stehen würde, mit dem Teppich unter diesem Pult zu meinen Füßen. Heute gebe ich als Tochter Gottes Zeugnis, dass Gott lebt. Jesus ist der Messias. Er ist unser Erlöser. Durch sein unbegrenztes Sühnopfer werde ich eines Tages zu ihm zurückkehren. Bewährt, rein und an eine ewige Familie gesiegelt. Ich werde den Herrn auf ewig preisen für den Vorzug, Frau, Ehefrau und Mutter zu sein. Ich bezeuge, dass wir von einem Propheten Gottes, Präsident Thomas S. Monson, geführt werden. Und ich bin dankbar für rechtschaffene Männer, deren Priestertumsmacht in meinem Leben ein Segen ist. Und ich werde immer für die Kraft dankbar sein, die ich durch die befähigende Macht des Erretters empfange, solange ich mich bemühe, meine Rolle gut zu erfüllen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren and sister Dalton.
Danke, Brüder und Schwester Dalton. Der Chor und alle Anwesenden erheben sich nun und singen gemeinsam das Lied Gehe tapfer vorwärts, Nummer 161 im deutschen Gesangbuch. Nach dem Gesang spricht Elder Craig A. Carden von den 70ern zu uns. Ihm folgt Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der 12 Apostel. Anschließend singt der Chor Glaube.
Dies ist die 183. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
During the time of our Savior's mortal ministry,
als unser Heiland hier auf der Erde war, folgten ihm viele nach, unter anderem Pharisäer und Gesetzeslehrer aus allen Dörfern Galiläas und Judäas und aus Jerusalem. Ein gelähmter Mann, der ans Bett gefesselt war und geheilt werden wollte, wurde zu einer großen Versammlung gebracht. Weil es seinen Freunden aber nicht möglich war, ihn bis zum Erlöser zu bringen, stiegen sie aufs Dach und ließen ihn von dort hinunter. Als der Heiland diesen Glauben sah, sagte er voller Absicht, die seine Zuhörer jedoch noch nicht erkannten: Deine Sünden sind dir vergeben. Das muss den Mann überrascht haben, und obwohl in den Schriften nichts von seiner Reaktion steht, fragte er sich vielleicht, ob der Erlöser überhaupt wusste, weshalb er zu ihm gekommen war. Der Heiland wusste, dass ihm viele Menschen wegen seiner großen Wunder nachfolgten. Er hatte bereits Wasser in Wein verwandelt, unreine Geister ausgetrieben, den Sohn eines königlichen Beamten, einen Aussätzigen, den Diener eines Hauptmanns, die Schwiegermutter des Petrus und viele andere geheilt und den Sohn einer Witwe zum Leben erweckt. Doch der Herr hatte beschlossen, anhand dieses Gelähmten sowohl seinen Jüngern als auch seinen Gegnern Zeugnis von seiner besonderen Rolle als Erlöser der Welt zu geben. Als die Pharisäer und Gesetzeslehrer seine Worte hörten, fingen sie miteinander an zu überlegen und in ihrem Unverstand von Gotteslästerung zu reden, und sie kamen zu dem Schluss, dass nur Gott Sünden vergeben kann. Der Heiland merkte, was sie dachten, und sprach zu ihnen: Was habt ihr für Gedanken im Herzen? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Ohne ihre Antwort abzuwarten, fuhr der Erretter fort: Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Dann sagte er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Und das machte er. Durch diese wundersame körperliche Heilung bestätigte der Erretter uns allen diese noch viel beeindruckendere geistige Wahrheit: Der Menschensohn vergibt Sünden. Während diese Wahrheit von allen Gläubigen bereitwillig angenommen wird, wird die zweite wichtige Wahrheit, die damit einhergeht, nicht so leicht zur Kenntnis genommen. Der Heiland vergibt Sünden auf der Erde und nicht erst beim jüngsten Gericht. Er erlöst uns nicht in unseren Sünden. Er duldet nicht, dass wir zu früheren Sünden zurückkehren. Doch wenn wir umkehren und seinem Evangelium folgen, vergibt er uns. Bei dieser Vergebung sehen wir, wie die stärkende und erlösende Macht des Sühnopfers auf harmonische und gütige Weise Anwendung findet. Wenn wir Glauben an den Herrn Jesus Christus ausüben, werden wir in Zeiten der Not durch die Macht des Sühnopfers gestärkt, und durch seine erlösende Macht werden wir geheiligt, wenn wir den natürlichen Menschen ablegen. Das gibt allen Menschen Hoffnung, vor allem aber denen, die meinen, dass wiederkehrende menschliche Schwäche außerhalb der Bereitschaft des Heilands liegt, zu helfen und zu erretten. Um unser Verständnis zu erleuchten, Petrus erkundigte sich einmal, wie oft er seinem Bruder vergeben solle, und fragte dann: 7-mal? Das wäre doch sicher mehr als genug. Aber die Antwort des Heilands eröffnet uns, wie barmherzig er ist. Nicht 7-mal, sondern 77-mal. Der Herr liebt uns und möchte, dass wir seine Bereitschaft, uns zu vergeben, verstehen. Im Buch Lehre und Bündnisse lesen wir mehr als 20-mal, dass der Herr denen, zu denen er sprach, bestätigte: Deine Sünden sind dir vergeben, oder etwas in dieser Art. Bei etwa der Hälfte dieser Anlässe waren die Worte des Herrn an den Propheten Joseph Smith gerichtet. Manchmal an ihn allein, manchmal an ihn gemeinsam mit anderen. Die erste dieser Offenbarungen wurde im Jahr 1830 aufgezeichnet, die letzte 1843. Demnach wurde Joseph Smith über viele Jahre hinweg vom Herrn immer wieder erklärt: Deine Sünden sind dir vergeben. Auch wenn Joseph sich nicht irgendwelcher großen oder bösartigen Sünden schuldig gemacht hatte, sollten wir stets bedenken, dass bis auf sehr wenige Ausnahmen die Vergebung nicht je nach Schwere der Sünde auf die 77-mal beschränkt ist, von denen der Herr spricht. Der Herr erklärte Ältesten, die in Kirtland versammelt waren: Ich will, dass ihr die Welt überwindet, darum will ich mit euch Mitleid haben. Der Herr kennt unsere Schwächen und die Folgen für die Ewigkeit, die die Welt für unvollkommene Männer und Frauen hat. Das Wort "darum" in diesem Vers ist seine Bestätigung, dass wir nur dank seines Mitgefühls letzten Endes die Welt überwinden können. Wie zeigt sich dieses Mitgefühl? Denselben Ältesten in Kirtland sagte er: Ich habe euch eure Sünden vergeben. Der Heiland möchte vergeben. Niemand sollte meinen, dass diese Vergebung ohne Umkehr erfolgt. Ja, der Herr hat verkündet, ich, der Herr, vergebe denen die Sünden, die ihre Sünden vor mir bekennen und um Vergebung bitten. Er fügt dann aber das warnende Kriterium hinzu, sofern sie nicht zum Tode gesündigt haben. Der Herr kann zwar nicht mit dem geringsten Maß von Billigung auf Sünde blicken, aber er macht doch Unterschiede bei der Schwere einiger Sünden. Er erklärt, dass die Lästerung gegen den Heiligen Geist nicht vergeben werden wird. Er sagt, wie schwer ein Mord wiegt, und er betont den Ernst sexueller Sünde, wie etwa Ehebruch. Er erklärt, dass es bei wiederholter, schwerwiegender sexueller Sünde schwieriger wird, Vergebung von ihm zu empfangen. Er hat auch gesagt, wer gegen das größere Licht sündigt, der wird den größeren Schuldspruch empfangen. Und doch gewährt er in seiner Barmherzigkeit eine allmähliche Verbesserung, statt unverzüglich Vollkommenheit einzufordern. Selbst angesichts der vielen Sünden, die wir als schwache Sterbliche begehen, vergibt er uns immer wieder, wenn wir umkehren und ihn um Vergebung bitten. Deshalb kann ein jeder von uns wissen, auch diejenigen, die darum ringen, Suchtverhalten wie Drogenmissbrauch oder Pornografie zu überwinden, sowie auch deren Angehörige, dass der Herr unsere rechtschaffenen Bemühungen kennt und uns liebevoll vergibt, wenn die Umkehr vollständig erfolgt ist. 77 Mal. Das bedeutet aber nicht, dass man ungestraft willentlich zu seinen Sünden zurückkehren kann. Der Herr schaut immer auf unser Herz, und vorgetäuschter, falscher Glaube rechtfertigt keine Sünde. In dieser Evangeliumszeit hat der Herr einen seiner Diener vor diesem Vortäuschen gewarnt und erklärt, er soll sich der Bande der Nikolaiten und all ihrer Geheimgräuel schämen. Die Nikolaiten waren eine alte religiöse Sekte, die für sich, Kraft der Gnade des Herrn, das Recht beanspruchten, sexuelle Sünde zu begehen. Das ist dem Herrn nicht wohlgefällig. Sein Mitgefühl und seine Barmherzigkeit rechtfertigen uns nicht, wenn wir im Herzen nicht zufrieden sind, der Wahrheit nicht gehorchen und Gefallen am Unrecht haben. Vielmehr sind, nach allem, was wir tun können, sein Mitgefühl und seine Barmherzigkeit die Mittel, durch die wir im Laufe der Zeit die Welt dank der befähigenden Macht des Sühnopfers überwinden. Wenn wir demütig nach dieser kostbaren Gabe trachten, wird Schwaches für uns stark werden, und durch seine Stärke werden wir befähigt, das zu tun, was wir allein nie schaffen könnten. Der Herr berücksichtigt das Licht, das wir empfangen haben, die Wünsche unseres Herzens und unsere Werke, und wenn wir umkehren und uns um Vergebung bemühen, vergibt er uns. Wenn wir unser Leben betrachten und das unserer Angehörigen und Freunde, sollten wir ebenso bereit sein, uns selbst und anderen zu vergeben. In der Anleitung verkündet mein Evangelium lesen wir, wie schwierig es sein kann, Suchtverhalten zu überwinden. Priestertumsführer und Mitglieder werden angehalten, nicht erschrocken oder entmutigt zu sein, wenn ein Freund der Kirche oder ein neues Mitglied mit solchen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Stattdessen wird uns geraten, dem Betreffenden mit Zuversicht zu begegnen und ihn nicht zu verurteilen und es als vorübergehend und als durchaus verständlichen Rückschlag zu betrachten. Könnten wir etwa weniger für unsere eigenen Kinder oder Angehörigen tun, die mit ähnlichen Problemen kämpfen und den Pfad der Rechtschaffenheit vorübergehend verlassen haben? Gewiss verdienen sie unsere Beständigkeit, Geduld und Liebe und auch unsere Vergebung. Bei der letzten Herbstgeneralkonferenz hat Präsident Monson den Rat gegeben, wir dürfen nicht vergessen, dass Menschen sich ändern können. Sie können schlechte Angewohnheiten ablegen. Sie können von Übertretungen umkehren. Wir können ihnen helfen, Unzulänglichkeiten zu überwinden. Wir müssen den Blick dafür entwickeln, Menschen nicht so zu sehen, wie sie im Moment sind, sondern so, wie sie werden können. Bei einer Konferenz in der Anfangszeit der Kirche sagte der Herr den Mitgliedern, wahrlich, ich sage euch, ihr seid rein, aber nicht alle. Denn alles Fleisch ist verderbt vor mir, denn wahrlich, einige von euch sind vor mir schuldig. Aber ich werde eurer Schwachheit barmherzig sein. Seine Botschaft lautet heute genauso. Der Herr weiß, womit wir zu kämpfen haben, dass wir alle sündigen und immer wieder die Herrlichkeit Gottes verloren haben. Er kennt die Schwäche des Menschen und weiß, denen beizustehen, die versucht werden. Er trägt uns auf, betet immer, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Uns wird gesagt, ruft ihn an um Barmherzigkeit, denn er ist mächtig zu erretten. Er gebietet uns, umzukehren und zu vergeben. Und auch wenn die Umkehr nicht leicht ist, gibt er uns diese Verheißung, wenn wir mit ganzem Herzen danach streben, seinem Evangelium zu folgen. Wahrlich, ich sage euch, ungeachtet eurer Sünden ist mein Inneres von Mitleid für euch erfüllt. ich werde euch nicht völlig verstoßen. Und am Tag des Grimms werde ich der Barmherzigkeit gedenken. Der Heiland möchte vergeben. Jede Woche beginnt der Tabernakelchor seine inspirierende Sendung mit den erbauenden Worten des bekannten Liedes von William W. Phelps, »Seht, der Tag des Herrn bricht an«. Nicht ganz so bekannt sind die tröstenden Worte der dritten Strophe. Unser Herr ist heilig, wahr, groß die Gnade, wunderbar. Trotz Sündennot, wie Blut so rot, unser Herr macht frei das Herz. Ich fordere Sie auf, an diese Worte des Herrn zu denken und Glauben an ihn auszuüben und umzukehren. Er liebt Sie. Er möchte vergeben. Das bezeuge ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
President Packer, we're all looking forward to the
President Packer, wir freuen uns alle schon auf die 89. Version Ihres Gedichtes, was Sie vorhin vorgetragen haben. Was für eine wunderbare Belehrung, die wir erhalten haben. Vor ein paar Wochen betrachteten meine Frau Barbara und ich in einer kalten, dunklen Winternacht voller Ehrfurcht den Himmel. Millionen Sterne leuchteten außergewöhnlich hell und wunderschön. Ich nahm die köstliche Perle zur Hand und las wieder einmal voller Erstaunen, was der Herr einst zu Mose gesagt hat. Und Welten ohne Zahl habe ich erschaffen. Und ich habe sie ebenfalls für meinen eigenen Zweck erschaffen. Und durch den Sohn habe ich sie erschaffen, nämlich meinen einzig Gezeugten. In der heutigen Zeit hat das Weltraumteleskop Hubble das Ausmaß dessen bestätigt, was Mose gesehen hat. Den Wissenschaftlern zufolge, die mit diesem Teleskop arbeiten, ist die Milchstraße, in der unsere Erde und Sonne nur einen winzigen Teil ausmachen, schätzungsweise nur eine von über 200 Milliarden vergleichbaren Galaxien. Für mich sind Gottes Schöpfungen so groß und unermesslich, dass sie unmöglich zu ergründen und nur schwer zu begreifen sind. Brüder und Schwestern, die Macht, mit der der Himmel und die Erde erschaffen wurden und werden, ist das Priestertum. Wir Mitglieder der Kirche wissen, dass der Ursprung dieser Priestertumsmacht der allmächtige Gott und sein Sohn Jesus Christus sind. Das Priestertum ist nicht nur die Macht, mit der Himmel und Erde erschaffen wurden, sondern auch die Macht, dank der der Heiland während seines irdischen Wirkens Wunder vollbrachte, die Kranken segnete und heilte, die Toten auferweckte und als einzig gezeugter Sohn Gottes die unerträglichen Schmerzen in Gethsemane und auf Golgatha ertrug und somit dem Gesetz der Gerechtigkeit mit Barmherzigkeit Genüge tat, ein unbegrenztes Sühnopfer zustande brachte und den physischen Tod durch Auferstehung überwand. Die Schlüssel dieser Priestertumsvollmacht und der Macht, die damit einhergeht, übertrug Petrus, Jakobus und Johannes und seinen anderen Aposteln, damit diese andere segnen und im Himmel binden konnten, was auf Erden gebunden wurde. Die Macht des Priestertums ist eine heilige und unverzichtbare Gabe Gottes. Man unterscheidet sie von der Vollmacht des Priestertums, also der Befugnis, im Namen Gottes zu handeln. Die Bevollmächtigung oder Ordinierung erfolgt durch Hände auflegen. Die Macht des Priestertums kann jedoch nur von jemandem ausgeübt werden, der würdig ist und im Einklang mit Gottes Willen handelt. Präsident Spencer W. Kimball hat einmal verkündet, der Herr hat allen Priestertumsträgern einen Teil seiner Vollmacht übertragen, aber wir können die Mächte des Himmels nur auf der Grundlage persönlicher Rechtschaffenheit in Anspruch nehmen. Zitat Ende. in den herrlichen Tagen der Wiederherstellung und Wiederaufrichtung der Kirche Jesu Christi in der heutigen Zeit erschienen der Täufer Petrus, Jakobus und Johannes, Mose, Elias und Elia und stellten durch den Propheten Joseph Smith alle Schlüssel und Vollmachten des Priestertums für das Werk Gottes in diesen letzten Tagen wieder her. Die Kirche Jesu Christi ist heute durch diese Schlüssel, diese Vollmacht und diese Macht mit Christus als Oberhaupt organisiert, der seinen lebenden Propheten Thomas S. Monson führt, welcher wiederum von rechtmäßig berufenen und ordinierten Aposteln unterstützt wird. In dem großartigen Plan des himmlischen Vaters, der uns das Priestertum verleiht, hat der Mann die einzigartige Aufgabe, im Priestertum zu amtieren. Er verkörpert jedoch nicht das Priestertum. Mann und Frau haben unterschiedliche, aber gleichwertige Rollen. Wie die Frau ohne den Mann kein Kind empfangen kann, so kann der Mann die Macht des Priestertums zur Gründung einer ewigen Familie nicht ohne die Frau ausüben. Anders ausgedrückt, aus der ewigen Perspektive teilen sich Mann und Frau sowohl die Fortpflanzungskraft als auch die Macht im Priestertum. Als Ehepaar müssen sich Mann und Frau bemühen, dem Vater im Himmel zu folgen. Sie müssen die christlichen Tugenden, Liebe, Demut und Geduld in den Mittelpunkt rücken und sich so um die Segnungen des Priestertums für sich und ihre Kinder bemühen. Wir müssen unbedingt begreifen, dass der Vater im Himmel einen Weg für alle seine Söhne und Töchter bereitet hat, die Segnungen des Priestertums zu empfangen und durch die Macht des Priestertums gestärkt zu werden. Gott hat selbst verkündet, was den Kern des Plans für seine Geistkinder ausmacht. Dies ist mein Werk und meine Herrlichkeit, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. In einer Offenbarung an den Propheten Joseph Smith im Abschnitt 81 des Buches Lehre und Bündnisse erklärt der Herr, wie die Macht des Priestertums ausgeübt werden soll. Steh den Schwachen bei, hebe die herabgesunkenen Hände empor und stärke die müden Knie. Und indem du dies tust, wirst du deinen Mitmenschen das meiste Gute tun und wirst die Herrlichkeit dessen fördern, der dein Herr ist. Bei diesem Gedanken, den Schwachen beizustehen, die herabgesunkenen Hände emporzuheben und die müden Knie zu stärken, kommt mir eine niedliche 7-Jährige in den Sinn, die ihrem Großvater eine kleine Tomatenpflanze zeigte, deren Samen sie im Rahmen eines Grundschulprojekts eingepflanzt hatte. Sie erklärte, aus nur einem winzigen Samen werde eine Pflanze heranwachsen. Wenn man die Pflanze versorge, werde sie viele Tomaten tragen, von denen jede wiederum viele Samen hervorbringen werde. Sie sagte, wenn man alle diese Samen einpflanzen und noch mehr Tomaten hervorbringen und von denen wieder alle Samen einpflanzen würde, hätte man in ein paar Jahren Millionen von Tomaten. Ganz ergriffen stellte sie fest, die alle kommen aus einem kleinen Samen. Dann fügte sie jedoch hinzu, ich habe meine Pflanze fast eingehen lassen. Ich habe sie in einem dunklen Raum gestellt und vergessen, sie zu gießen. Als sie mir wieder einfiel, war sie ganz verwelkt und sah tot aus. Ich musste weinen, als ich an die Millionen Tomaten dachte, die niemals wachsen würden. Begeistert berichtete sie ihrem Großvater von dem Wunder, das sich daraufhin zutrug. Sie erklärte, Mama meinte, die Pflanze wäre vielleicht noch am Leben. Möglicherweise brauchte sie nur etwas Wasser und ein bisschen Licht, um wieder aufzublühen. Sie hatte recht. Ich gab der Pflanze ein bisschen Wasser und stellte sie ans Fenster. Und rate mal, was geschehen ist, fragte sie. Sie blüht jetzt wieder und wird nun Millionen Tomaten hervorbringen. eine kleine Tomatenpflanze, die großes Potenzial hatte, aber unabsichtlich vernachlässigt wurde und deswegen einging und verwelkte, wurde wiederbelebt, als ein kleines Mädchen ihr liebevoll und fürsorglich Wasser und Licht gab. Brüder und Schwestern, als buchstäbliches Geistkind des liebevollen Vaters im Himmel haben wir unbegrenztes göttliches Potenzial. Wenn wir aber nicht auf der Hut sind, kann es uns wie der verwelkten Tomatenpflanze ergehen. Wir können uns von der wahren Lehre und vom Evangelium Jesu Christi entfernen und geistig verhungern und verwelken, da wir uns vom göttlichen Licht und dem lebendigen Wasser der ewigen Liebe des Erretters und der Macht des Priestertums entfernt haben. Wer das Priestertum trägt und es nicht ständig in Ehren hält, indem er seine Familie und anderen dient, wird die Segnungen, die zur Macht des Priestertums gehören, nicht empfangen und gewiss geistig eingehen, da er sich selbst der geistigen Grundnahrung, nämlich Licht und der Macht Gottes, beraubt hat, so wie die Tomatenpflanze, die Potenzial hatte, aber vernachlässigt wurde und verwelkte. Die gleiche Priestertumsmacht, mit der Welten, Galaxien und das Universum erschaffen wurden, soll zu einem Bestandteil unseres Lebens werden, damit wir unserer Familie, unseren Freunden und unseren Mitmenschen beistehen und sie stärken und segnen können. Oder anders gesagt, das tun, was der Heiland tun würde, wenn er heute unter uns wäre. Die Macht des Priestertums ist in erster Linie dazu da, uns zu segnen, zu heiligen und zu reinigen, damit wir durch das Priestertum gesiegelt mit unserer Familie in der Gegenwart unseres himmlischen Vaters leben und am wunderbaren Werk und Jesu Christi teilhaben können und ihr Licht und ihre Herrlichkeit immerfort erweitern. Vor einigen Monaten hatte ich deswegen die Gelegenheit, an einer auf Video aufgezeichneten weltweiten Führerschaftsschulung mit dem Thema »Die Familie und die Kirche durch das Priestertum stärken« mitzuwirken. Diese innovative und lehrreiche DVD wurde in 66 Sprachen übersetzt. Sie zeigt, wie die Macht des Priestertums uns, unserer Familie und allen Mitgliedern der Kirche ein Segen sein und sie beleben und ihrem Leben neuen Schwung geben kann. Sie vermittelt uns allen, Männern, Frauen, Kindern, verheiratet, verwitwet, alleinstehend, wie die Umstände auch sein mögen, wie wir an den Segnungen des Priestertums Anteil haben können. In mehreren 8- bis 12-minütigen Abschnitten werden die Schlüssel, die Vollmacht und die Macht des Priestertums erläutert und wie diese die einzelnen Mitglieder, die Familie und die Kirche stärken können. Eine besondere Szene wurde in dem kleinen Haus einer Pionierin und meiner Ur-Ur-Großmutter mütterlicherseits, Mary Fielding Smith, gedreht. Sie war die Witwe von Hiram, dem älteren Bruder des Propheten Joseph. Als alleinerziehende Mutter hatte sie starken Glauben an das Priestertum und berief und stützte sich auf dessen Macht, damit sie ihre Kinder in Liebe und im Licht des Evangeliums großziehen konnte. Heute danken ihr tausende Nachkommen, treue Führer und Mitglieder der Kirche für ihren Glauben, ihren Mut und ihr Beispiel. Die neue Führerschaftsschulung steht nun im Internet über lds.org für jedermann bereit. Sie können die Schulung jederzeit auf lds.org ansehen oder sie auf Ihren Computer, Ihr Smartphone oder Ihren Tablet-PC herunterladen. Die erste Präsidentschaft hat jede Pfahlpräsidentschaft und jede Bischofschaft aufgefordert, mindestens eine Sitzung des Pfahl- oder Gemeinderats dafür vorzubehalten, diese DVD komplett anzusehen. Im Pfahl- und Gemeinderat soll auch besprochen werden, wie die Erläuterungen aus dieser Schulung in die Tat umgesetzt werden sollen. Zitat Ende. Diese DVD wird die Mitglieder in den Versammlungen der Priestertumskollegien, der FAV, der Sonntagsschule, der jungen Männer, der jungen Damen, besonders diejenigen, die sich auf eine Mission vorbereiten, und der PV sowie in gemeinsamen Versammlungen am 5. Sonntag inspirieren und motivieren. Die Ratsmitglieder sind dann in der Lage, die einzelnen Mitglieder und Eltern zum Gebrauch dieser DVD in der Familie anzuregen. Brüder und Schwestern, diese Führerschaftsschulung ist für jedes Mitglied der Kirche gedacht. Eltern, berichten Sie Ihren Kindern und sprechen Sie mit ihnen, was Sie dazu gelernt und empfunden haben. Zeigen Sie ihnen die Videos und lassen Sie sie berichten. Sie wird Ihre Familie durch das Priestertum stärken. Jesus hat gesagt, wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben. Falls jemand unter Ihnen das Gefühl hat, sein Glaube und sein Zeugnis vom Plan des himmlischen Vaters seien geringer, als sie sein sollten, wende er sich mehr dem Heiland zu. Lassen Sie sein Licht und sein lebendiges Wasser das bewirken, was mit einem bisschen Wasser und Licht gelang, um einer geschwächten Tomatenpflanze neues Leben einzuhauchen. Ich habe zu Beginn darüber gesprochen, wie viel Ehrfurcht ich vor der Schöpfung Gottes habe, die ja durch die Macht des Priestertums entstanden ist. Wie die meisten von Ihnen frage auch ich mich, ob wir Gottes Macht, uns Anleitung zu geben und zu segnen, jemals ganz erfassen können. Sie ist so großartig, majestätisch und wunderbar. Joseph Smith hat gesagt, das Priestertum ist ein immerwährendes Prinzip und hat mit Gott von Ewigkeit her existiert, wie es auch in alle Ewigkeit existieren wird, ohne Anfang der Tage und Ende der Jahre. Gott gibt seine Macht freimütig denjenigen, die sein Priestertum annehmen und es in Ehren halten, was wiederum zu den verheißenen Segnungen, Unsterblichkeit und ewiges Leben führt. Ich bezeuge, dass das Werk Jesu Christi durch das Priestertum vollbracht wird. Es ist die Macht, durch die der Vater im Himmel und sein geliebter Sohn diese Erde erschaffen und den großen Plan des Glücklichseins um unsertwillen in Gang gesetzt haben. Mögen wir weise sein und uns bemühen, uns, unsere Familie und die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage durch die Macht des Priestertums Gottes zu stärken. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Sun will rise.
Wir
danken dem Tabernakelchor für die schöne Musik. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Nach Präsident Eyrings Worten singt der Chor das Lied »Mein Erlöser lebt«. Das Schlussgebet spricht dann Schwester Jean Stevens, erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der Primarvereinigung.
I am grateful to be with you.
Ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen an dieser Konferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, teilzunehmen. Dies ist seine Kirche. Wir nehmen seinen Namen auf uns, wenn wir in sein Reich eintreten. Er ist ein Gott, der Schöpfer, und er ist vollkommen. Wir sind sterblich und dem Tod und der Sünde ausgesetzt. Weil Jesus uns und unsere Familie liebt, lädt er uns dennoch ein, ihm nah zu sein. Dies sind seine Worte. Naht euch mir, und ich werde mich euch nahen. Sucht mich eifrig, dann werdet ihr mich finden. Bittet, und ihr werdet empfangen. Klopfet an, und es wird euch aufgetan werden. Zu Ostern denken wir daran, warum wir ihn lieben, und daran, dass er seinen treuen Jüngern verheißt, dass sie seine teuren Freunde werden. Der Heiland hat uns das verheißen und uns gesagt, dass er zu uns kommt, wenn wir ihm dienen. Ein Beispiel dafür steckt in einer Offenbarung an Oliver Cowdery, als dieser dem Herrn gemeinsam mit dem Propheten Joseph Smith bei der Übersetzung des Buches Mormon diente. Siehe, du bist Oliver, und ich habe wegen deiner Wünsche zu dir gesprochen. Darum hüte diese Worte deinem Herzen wie einen Schatz. Sei treu und eifrig im Halte der Geboten Gottes. Dann werde ich dich mit den Armen meiner Liebe umschließen. Ich habe die Freude erlebt, die damit einhergeht, wenn ich dem Erlöser näher komme und er mir näher kommt, indem ich mit einfachen Taten den Geboten gehorsam bin. Sicher haben Sie das auch schon erlebt. Möglicherweise, als Sie sich entschlossen, eine Abendmahlsversammlung zu besuchen. Mir ging es so an einem Sonntag, als ich noch klein war. Damals bekamen wir das Abendmahl in einer Versammlung am Abend. Die Erinnerung an einen Tag vor über 65 Jahren, als ich das Gebot hielt, mich mit meiner Familie und den Heiligen zu versammeln, bringt mich dem Heiland auch heute noch näher. Draußen war es dunkel und kalt. Ich weiß noch, dass ich an jenem Abend Licht und Wärme verspürte, als ich in der Kapelle bei meinen Eltern saß. Wir nahmen vom Abendmahl, das von Trägern des aaronischen Priestertums gesegnet und ausgeteilt wurde, und schlossen mit unserem ewigen Vater den Bund, immer an seinen Sohn zu denken und seine Gebote zu halten. Am Ende der Versammlung sangen wir das Lied: Herr, bleib bei mir, der Abend naht, in dem es heißt, O Heiland, bleib die Nacht bei mir. An diesem Abend habe ich die Liebe und Nähe des Erretters gespürt und ich empfand Trost durch den Heiligen Geist. Dieses Gefühl, das ich in dieser Abendmahlsversammlung in meiner Kindheit verspürt hatte, nämlich, dass der Heiland mich liebt und mir nahe ist, wollte ich gern erneut entfachen. Also hielt ich ein weiteres Gebot. Ich forschte in den Heiligen Schriften. Dank ihnen konnte ich erneut durch den Heiligen Geist spüren, was zwei Jünger des auferstandenen Herrn empfunden hatten, nachdem er ihre Einladung angenommen hatte, in ihr Haus zu kommen und bei ihnen zu bleiben. Ich las, was sich am dritten Tag nach der Kreuzigung und dem Begräbnis zugetragen hatte. Gläubige Frauen und andere bemerkten, dass der Stein vom Grab weggewälzt worden war, und sahen, dass der Leib des Herrn nicht mehr darin lag. Weil sie ihn liebten, waren sie gekommen, um seinen Leichnam zu salben. Zwei Engel traten zu ihnen, fragten sie, warum sie sich fürchteten, und sagten: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss den Sündern ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Markus fügt in seinem Evangelium noch an, was einer der Engel ihnen auftrug. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Die Apostel und Jünger waren in Jerusalem zusammengekommen. So wie es uns vielleicht auch gegangen wäre, waren sie beunruhigt und berieten verwundert darüber, was der Tod des Herrn und die Berichte über seine Auferstehung wohl für sie zu bedeuten hatten. Zwei der Jünger gingen an jenem Abend zu Fuß von Jerusalem nach Emmaus. Der auferstandene Christus erschien in der Abenddämmerung auf der Straße und ging ein Stück mit ihnen. Der Herr war zu ihnen gekommen. Dank des Lukas-Evangeliums können wir sie ein wenig begleiten. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, was sind das für Dinge, die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, hieß Kleopas, antwortete ihm, bist du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Sie sagten ihm, wie traurig es sie mache, dass Jesus gestorben war, obwohl sie doch darauf vertraut hatten, dass er Israel erlösen werde. In der Stimme des auferstandenen Herrn muss Zuneigung mitgeschwungen haben, als er mit diesen zwei betrübten und trauernden Jüngern sprach. Da sagte er zu ihnen, begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Dann folgt eine Stelle, die mir das Herz erwärmt, schon seit ich ein kleiner Junge war. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen. Aber sie drängten ihn und sagten, bleib doch bei uns, denn es wird bald Abend. Der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Der Erlöser nahm an jenem Abend die Einladung an, ins Haus seiner Jünger in der Nähe des Dorfes Emmaus einzutreten. Er aß mit ihnen, er nahm Brot, segnete es, brach es und reichte es ihnen. Ihnen wurden die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Dann entschwand er aus ihrem Blick. Lukas hat für uns festgehalten, was diese gesegneten Jünger empfanden. Und sie sagten zueinander, brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss. Noch in derselben Stunde eilten die beiden Jünger nach Jerusalem zurück, um den 11 Aposteln zu berichten, was sie erlebt hatten. In diesem Augenblick erschien der Heiland erneut. Er legte die Prophezeiung über seine Mission dar, für die Sünden aller Kinder seines Vaters zu sühnen und die Bande des Todes zu zerreißen. Er sagte zu ihnen, so steht es in der Schrift, der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen dafür. Diese Worte des Herrn gelten heute für uns gleichermaßen wie für seine Jünger damals. Wir sind Zeugen dafür. Den herrlichen Auftrag, den wir angenommen haben, als wir mit unserer Taufe ein Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage wurden, hat uns der Prophet Alma vor Jahrhunderten an den Wassern Mormon klar aufgezeigt. Und es begab sich, er sprach zu ihnen, hier, siehe, hier sind die Wasser Mormon, denn so wurden sie genannt. Und nun, da ihr den Wunsch habt, in die Herde Gottes zu kommen und sein Volk genannt zu werden, und willens seid, einer des anderen Last zu tragen, damit sie leicht sei, ja, und willens seid, mit den Trauernden zu trauern, ja, und diejenigen zu trösten, die des Trostes bedürfen, und allzeit und in allem und überall, wo auch immer ihr euch befinden mögt, selbst bis in den Tod, als Zeugen Gottes aufzutreten,
damit ihr von Gott erlöst und zu denen von der ersten Auferstehung gezählt werdet, damit ihr ewiges Leben habet. Nun, ich sage euch, wenn das euer Herzenswunsch ist, was habt ihr dann dagegen, euch im Namen des Herrn taufen zu lassen, zum Zeugnis vor ihm, dass ihr mit ihm den Bund eingegangen seid, ihm zu dienen und seine Gebote zu halten, damit er seinen Geist reichlicher über euch ausgieße. Und als nun das Volk diese Worte gehört hatte, klatschten sie vor Freude in die Hände und riefen aus, das ist unser Herzenswunsch. Wir haben den Bund geschlossen, diejenigen aufzurichten, die in Not sind, und als Zeugen Christi aufzutreten, solange wir leben. Dies wird uns nur dann immer gelingen, wenn wir den Erretter lieben und spüren, dass er uns liebt. Wenn wir dem, was wir gelobt haben, treu sind, werden wir bemerken, dass unsere Liebe zu ihm zunimmt, weil wir in seinem Dienst seine Macht spüren und dass er sich uns naht. Präsident Thomas S. Monson hält uns oft vor Augen, was der Herr seinen treuen Jüngern verheißt. Und wo euch jemand empfängt, da werde ich auch sein, denn ich werde vor eurem Angesicht hergehen. Ich werde zu eurer rechten Hand sein und zu eurer linken. Und mein Geist wird in eurem Herzen sein und meine Engel rings um euch zu stützen. Wir alle haben auch auf eine weitere Weise verspürt, wie er sich uns genaht hat. Wenn wir ihm eifrig dienen, kommt er auch unseren Lieben näher. Jedes Mal, wenn ich im Dienst für den Herrn umziehen oder meine Familie zurücklassen musste, habe ich erkannt, dass der Herr meine Frau und meine Kinder segnet. Er hat für wohlgesonnene Menschen in seinem Dienst sowie für Gelegenheiten gesorgt, um meine Familie näher an sich heranzuziehen. Auch sie sind schon genau auf diese Weise gesegnet worden. Viele von ihnen haben Angehörige, die vom Weg zum ewigen Leben abirren. Sie fragen sich, was sie denn noch tun könnten, um sie zurückzubringen. Sie können darauf bauen, dass der Herr sie näher an sich heranziehen wird, wenn sie ihm voller Glauben dienen. Sie wissen, welche Verheißung Joseph Smith und Sidney Rigdon vom Herrn bekamen, als sie von ihrer Familie getrennt waren, weil sie in seinem Auftrag unterwegs waren. Meine Freunde Sidney und Joseph, euren Familien geht es gut. Sie sind in meiner Hand und ich werde mit ihnen tun, wie es mir gut scheint, denn in mir ist alle Macht. Wie Alma und König Mosia haben einige treue Eltern dem Herrn lange und gut gedient, haben aber dennoch Kinder, die ungeachtet der Opfer, die ihre Eltern für den Herrn bringen, abgeirrt sind. Diese Eltern haben augenscheinlich vergebens getan, was sie nur konnten, auch mit der Hilfe liebevoller und treuer Freunde. Alma und die Heiligen seiner Zeit beteten für seinen Sohn und die Söhne König Mosias. Daraufhin erschien ein Engel. Ihre Gebete und die Gebete derer, die Glauben ausüben, werden die Diener des Herrn dazu veranlassen, ihren Angehörigen zu helfen. Sie werden ihnen helfen, den Weg zu wählen, der heim zu Gott führt, und zwar auch bei Angriffen des Satans und seiner Anhänger, deren Absicht darin besteht, in diesem Leben und in der Ewigkeit die Familie zugrunde zu richten. Sie kennen die Worte, die der Engel an Alma den Jüngeren und die Söhne Mosias richtete, die sich aufgelehnt hatten. Und weiter sprach der Engel, siehe, der Herr hat die Gebete seines Volkes vernommen, ebenso auch die Gebete seines Knechtes Alma, der dein Vater ist. Denn er hat mit viel Glauben für dich gebetet, damit du zur Erkenntnis der Wahrheit gebracht würdest. Darum bin ich nun zu diesem Zweck gekommen, dich von der Macht und Vollmacht Gottes zu überzeugen, damit die Gebete seiner Knechte gemäß ihrem Glauben erhört würden. Ich kann ihnen, die sie beten und dem Herrn dienen, nicht verheißen, dass sie jede Segnung empfangen, die sie für sich und ihre Familie wünschen. Ich kann ihnen jedoch verheißen, dass der Heiland sich ihnen nahen und sie und ihre Familie mit dem segnen wird, was am besten ist. Seine Liebe wird sie trösten, und als Antwort wird er sich nahen, wenn sie die Arme ausstrecken und anderen dienen. Wenn sie die Wunden Notleidender verbinden und Reinigung durch sein Sühnopfer denen anbieten, die aufgrund von Sünde trauern, wird die Macht des Herrn sie stützen. Er streckt mit ihnen gemeinsam die Arme aus, den Kindern des himmlischen Vaters beizustehen und sie zu segnen, darunter auch ihre Angehörigen. Auf uns wartet eine herrliche Heimkehr. Dann werden wir sehen, dass sich die Verheißung des Herrn, den wir lieben, erfüllt hat. Er wird es sein, der uns zum ewigen Leben bei ihm und beim himmlischen Vater willkommen heißt. Jesus Christus beschreibt es mit diesen Worten: Trachte danach, mein Zion hervorzubringen und zu festigen. Halte in all meine Gebote, und wenn du meine Gebote hältst und bis ans Ende ausharrst, wirst du ewiges Leben haben. Und diese Gabe ist die größte aller Gaben Gottes. Denn diejenigen, die leben, werden die Erde ererben. Und diejenigen, die sterben, werden von all ihrer Arbeit ausruhen. Und ihre Werke werden ihnen nachfolgen. Und sie werden in den Wohnungen meines Vaters, die ich für sie bereitet habe, eine Krone empfangen. Ich bezeuge, dass wir durch den Geist der Einladung des Vaters im Himmel folgen können. Dies ist mein geliebter Sohn, ihn höre. Durch seine Worte und sein Beispiel hat Christus uns gezeigt, wie wir uns ihm nahen können. Jedes Kind des himmlischen Vaters, das sich entschlossen hat, durch das Tor der Taufe in seine Kirche einzutreten, wird in seinem Evangelium unterwiesen werden und von Gottes berufenen Dienern die Einladung vernehmen können, zu ihm zu kommen. Jeder aus seinem Bundesvolk, der in seinem irdischen Reich und in der Geisterwelt wirkt, wird von ihm Führung durch den Geist erhalten, wenn er andere in seinem Namen segnet und ihnen dient. Er wird dann seine Liebe spüren und Freude darin finden, ihm näher gekommen zu sein. Ich kann die Auferstehung des Herrn bezeugen, und das so gewiss, als wäre ich an jenem Abend bei den zwei Jüngern in dem Haus auf der Straße nach Emmaus gewesen. Ich weiß, dass er lebt. Und das so gewiss wie Joseph Smith, als er den Vater und den Sohn im Licht eines strahlenden Morgens in einem Waldstück in Palmyra sah. Dies ist die wahre Kirche Jesu Christi. Einzig in den Priestertumsschlüsseln, die Präsident Thomas S. Monson trägt, liegt die Macht, Kraft derer wir als Familie gesiegelt werden können, um für immer beim Vater im Himmel und beim Herrn Jesus Christus zu leben. Am Tag des Gerichts werden wir von Angesicht zu Angesicht vor dem Heiland stehen. Für diejenigen, die ihm im irdischen Leben gedient und sich ihm somit genaht haben, wird es eine freudige Zeit sein, da sie die Worte hören werden: Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Dies bestätige ich als Zeuge des auferstandenen Erretters und Erlösers. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Unser lieber Vater im Himmel, wir kommen vor dich am Ende dieser wunderbaren Session von der Generalkonferenz. Wir lieben dich und wir sind so dankbar für alles, was du uns gegeben hast, besonders die Gabe deines Sohnes Jesus Christus, unseres Erlösers und der Retters. Wir sind dankbar für die Wiederherstellung des Evangeliums und damit auch die Wiederherstellung des Priestertums, die Tempelbündnisse und Apostel. Wir sind dankbar heute für Präsident Thomas S. Monson, unseren Propheten. Wir beten für ihn. Wir unterstützen ihn und lieben ihn. Und genauso seine Ratgeber und die 12 Apostel und alle, die arbeiten, um dieses Werk zu unterstützen. Wir sind so dankbar für die inspirierten Worte und Botschaften und die wunderschöne Musik, die wir hören durften. Und jetzt, wo wir am Ende dieser Konferenz sind, beten wir, dass dein Geist mit uns sein mag und dass wir ihn mit uns nehmen können und dass wir unseren Glauben erhöhen können und unsere Hoffnung in Christus und dass wir mehr und sicherer von seinem Sühnopfer Zeugnis geben können und dass wir sein Evangelium mehr teilen mögen. Wir sagen dieses Gebet in Demut und im Namen Jesus Christus, deinem Sohn Jesus Christus. Amen.
This has been the first session.
Dies war die erste Versammlung der 183. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.